Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es dauert nicht mehr lange bis zu den US Open. Vorher müssen aber hier in der Challenger Corner, so wie ihr es gewohnt seid, die Challenger-Turniere und die besonderen Show-Turniere der letzten Wochen bearbeitet werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite der Weitgereiste in den letzten Wochen, Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
4 Turniere in 8 Tagen, das macht nicht jeder.
Ja, das mache auch ich, ehrlich gesagt, relativ selten. Allerdings muss man natürlich fairerweise sagen, sonst funktioniert es ja auch gar nicht, ist man natürlich nicht immer komplett bei diesen Turnieren dann am Start. Aber zumindest 1-2 Tage habe ich dann bei jedem Turnier immerhin verbracht.
Wir wollen heute natürlich über das Challenger-Turnier in Bonn sprechen. Da haben wir dann auch noch Interviews, wo ihr hinterher sagen könnt, ihr habt ihn hier das erste Mal gehört. Wir müssen aber anfangen mit einem Turnier, das es jedes Jahr gibt seit ein paar Jahren und das ein Schauturnier ist und das ein ganz, ganz besonderes Schauturnier ist. Und darüber müssen wir sprechen. Und das ist in das fand in Luanco statt. Torneo Tennis Playa Luanco. Und du musst uns jetzt noch einmal erklären, was das Besondere an diesem Turnier ist.
Ja, also wir haben ja im Endeffekt auf der Tennistour ja verschiedene Belege. Wir haben roten, grünen Sand, wir haben diverse Hartplätze, wir haben Rasen, wir haben sogar noch in der Halle ab und an vielleicht nochmal einen Teppich. Aber was hier eben das Einzigartige ist, dass eben an der nordspanischen Küste in Asturien ein Turnier tatsächlich auf dem Strand gespielt wird. Und das muss man oder darf man jetzt nicht verwechseln mit dem Beach-Tennis. Also es gibt ja von der ITF so tatsächliches Beach-Tennis, auch eine Beach-Tennis-Tour, die aber nach anderen Regeln stattfindet. Also das ist zwar Tennisart ähnlich, aber es ist eben kein richtiges Tennis. Hier muss man dazu sagen, findet es also auf dem Strand statt und ist nach richtigen Tennisregeln. Es wird also ein richtiger Tennisplatz aufgebaut. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil man muss logischerweise die Gezeiten berücksichtigen. Und als ich da angekommen bin, war also der Court, dieses Stadion, was eben auf dem Strand dort aufgebaut ist, natürlich noch, wo der Court später sein sollte, vollkommen mit Wasser bedeckt. Ja. Und als dann langsam eben die Ebbe eingesetzt hat, dann begannen die Vorbereitungen. Es ist ganz minutiös wahrscheinlich getaktet, wer da was zu tun hat. Und dann wird dort also in diesen Sand ein richtiger Tenniscourt aufgebaut. Und man muss sagen, Luanco kennt man wahrscheinlich nicht, ist ein kleiner Touristenort mit 6000 Einwohnern, hat eine ganz nette Innenstadt, aber das ist natürlich das Highlight logischerweise in diesen 3-4 Tagen, wo dieses Turnier stattfindet. Und dann geht's also los. Da schauen dann also auch, 2000 Zuschauer zu auf diesen Stands, die da aufgebaut sind, eben direkt am Strand. Und dann ist abends in diesem Fall dann unter Flutlicht dieses Turnier. Und du hast es schon gesagt, das gibt es seit einigen Jahren. Ich glaube, seit 1971 gibt es inzwischen dieses Event. Hat also damit angefangen, dass man da irgendwie mal so ein Fischernetz auf den Strand da eben gespannt hat und dann so ein bisschen Tennis gespielt hat. Und daraus hat sich dann eben dieses inzwischen große Event, was ich denke doch schon in relativ großen Kreisen in Spanien bekannt ist, eben entwickelt. Und sind natürlich logischerweise besondere Spielbedingungen, die es dort gibt, denn auf einem richtigen Sandstrand ist natürlich eben was völlig anderes als natürlich auf einem regulären Tennisplatz. Aber es waren eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten da immer wieder große Namen auch aktiv. Manuel Orantes, Manolo Santana, Richard Gasquet, den wir gleich hören werden, hat er auch schon gespielt, Nishin Novak, Cedric Piolin, Alex Correa, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Verdasco, Ferrer, Carreño Busta, alles das sind Namen, die bei diesem Turnier aufgeschlagen haben. Und ich hatte dieses Turnier schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Und jetzt ist es sich wenigstens ausgegangen, dass ich dort einen Tag dort verbringen konnte. Und es war fantastisch.
Ja, es war fantastisch. Das, was ich gesehen habe, das war auch ziemlich cool. Und das Finale haben Dominic Thiem und Richard Gasquet bestritten. Und Richard Gasquet hat das Turnier gewonnen. Wir wollen aber erst den Finalverlierer hören. Und das war Dominic Thiem. Und der hat im Finale mit 4-6 und 4-6 verloren und war trotzdem allerbester Laune, als er bei Florian Heer zum Interview stand. Und das Interview, das hört ihr hier.
Ja, Dominik, erstmal super. Vielen Dank nochmal für die Zeit zu später Stunde. Dennis Bleier, Luanco, zum ersten Mal auf dem Court gewesen. Wie war's?
Es hat richtig Spaß gemacht. Auch eigentlich, wie ich den Platz das erste Mal gesehen habe im Internet, habe ich mich echt gefreut, weil, ja, das erlebt man nicht alle Tage. Und ja, es hat echt Spaß gemacht. Es waren boom voll, 2300 Zuschauer. Und ja, war echt ein cooler Abend. Ich glaube auch, also wenn man das nicht mehr jede Woche hat, vor vollen Stadien spielen, vor tausenden Leuten, lernt man das auch wieder mehr zu schätzen, wie cool das ist. Und ja, deshalb echt ein sehr, sehr schöner Abend.
Was macht das so speziell, auf dem ja richtigen Sand eigentlich mal zu spielen?
Ja, ist schon sehr, sehr eigenwillig. Ein paar komische Bounces sind dabei. Aber es ist einfach eine unfassbar coole Geschichte, weil du kannst ja nur ein paar Stunden Vormittag und ein paar Stunden eben zu spät, also am späten Abend spielen. Das macht schon sehr, sehr besonders. Und ja, auch der die Idee gehabt hat vor, weiß nicht, wann es war, Anfang der 70er Jahre, schon sehr, sehr cool, weil es, glaube ich, kein zweites Mal gibt. Und natürlich eine Sache, ein bisschen herumzuspielen, aber eine andere ist wirklich ein Turnier auch aufzubauen mit aktiven Spielern und welchen, die mal gut gespielt haben, weil das ja schon nochmal was anderes ist und deshalb ist es echt ein sehr, sehr cooles Event.
Kam es überhaupt dazu? Wie seid ihr in Kontakt getreten?
Ich glaube, dass der Bernabe, also der Zabata, uns geschrieben hat, weil wir kennen ja uns aus Mannheim und ich glaube, dass er ein bisschen in der Organisation dabei ist oder also sie haben auch gesagt, dass das ein bisschen auf Mund zu Mund, also auf Mund zu Mund passiert, wie man auch die Spieler bekommt und er hat mal gefragt, ob grundsätzlich Interesse da ist und hat uns das auch gezeigt. Und wie gesagt, dann habe ich den Platz gesehen und dann ist das relativ schnell in die Wege geklettert worden.
Jetzt gab es heute Nachmittag, ich habe es leider verpasst, auch noch so eine Sidra-Session. Was konntest du davon mitnehmen?
Ja, ich habe das gekannt vom Turnier in Gijón vor 2 Jahren. Ist ja sehr traditionell da in Asturien, das ganze Sidre trinken und das einfüllen und so. Deshalb habe ich es gekannt, aber ist schon sehr, sehr cool und ja, immer wieder schön, so was Traditionelles vom jeweiligen Land oder von der jeweiligen Region zu erleben.
Stimmt, in Gijón gab es eben ein ATP-Turnier. Mal die Chance gehabt, hier in Asturien ein bisschen rumzugehen oder eigentlich ein Gebiet, wo du eher noch bisher gar nicht warst?
Ja, beim ATP-Turnier habe ich gar keine Chance gehabt und hier bin ich auch eher kurz, aber ich war einmal bei einem Arzt wegen einem Handgelenk in Santander. Also ich weiß nicht, ob das noch zu Asturien gehört, aber auch. Ja, okay. Aber auch ja, Nordspanien auch. Und ich glaube, wir sind damals da irgendwo in der Nähe gelandet und dann mit dem Auto gefahren und da haben wir schon einiges gesehen von Asturien. Ist schon schön und anders als der Rest von Spanien.
Wie sieht's aktuell aus? Was sind im Moment die Projekte, die dich beschäftigen?
Team Energy ist so das Hauptprojekt. Das was auch ganz was anderes ist als Tennis, was cool ist, weil ich jeden Tag viel dazulernen kann, viel mich mit anderen Dingen beschäftige und die Akademie natürlich. Und das so sind so die zwei Hauptsäulen, die zurzeit so mein Alltag, mein Leben bestimmen, ist viel zu tun, macht Spaß. Beide Projekte sind auch sehr, sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Und ja, so bin ich zufrieden, wie es läuft zurzeit.
Das heißt, macht man sich auch schon ein bisschen Gedanken, vielleicht auch irgendwann mal nochmal auch im Tennis dann nochmal richtig involviert zu sein, Trainer, Experte, wie auch immer?
Wenn ich das auch jetzt so wie heute wieder sehe, schätze ich sehr, weil es auch besonders ist, weil es nicht so oft vorkommt. Ich werde hier und da ein paar Exhibition spielen, aber sonst ist es sehr gut, wie es jetzt ist. In der Akademie bin ich schon hin und wieder mit den jungen Spielerinnen und Spielern trainieren und denen auch helfen und auch so sozusagen der Sprung vom Junioren ins Profi-Tennis ist schon speziell, denen dabei zu helfen, aber im Dual-Alltag habe ich jetzt nicht vor, dass ich zurückkehre.
Was würdest du denn einem 16-jährigen Dominik Thiem raten, wenn er jetzt auf die Profitour gehen würde?
Boah, ich würde ihm raten, genieß das Ganze. Es ist jetzt leicht gesagt, also es geht natürlich nicht jeden Tag, dass man das Ganze genießt, aber ja, den ganzen Weg oder die ganze Reise einfach sehen, weil es wirklich eine sehr, sehr coole Reise ist, wenn man ein junger Spieler ist, wenn man die Chance hat, auf die ATP-Tour zu kommen, weil man sehr, sehr viel Orte kennenlernt, sehr viele sehr interessante Leute kennenlernt und ja, natürlich auch jeden Tag das Beste zu geben, weil das ist man, glaube ich, ja, sich selbst und auch dem Sport schuldig, und das würde ich so meinem Jüngeren nicht mitgeben.
Zum Abschluss, jetzt kommt der nächste große Ereignis, die US Open. Es liegt inzwischen schon 5 Jahre her, der große Triumph. Ist das, wenn man da jetzt zuschaut, schon nochmal, ja, so ein rückblickend, nochmal, gehen da nochmal die Emotionen nochmal richtig hoch, oder was geht dir da durch den Kopf?
Ja, also ich würde, New York ist generell einfach geil, dass das Turnier, die Stadt, deshalb, wenn ich jetzt die letzten Jahre zugeschaut habe, war das sowieso unvergleichlich mit vor 5 Jahren, weil es im leeren Stadion war, weil das wahre New York oder die wahren US Open für mich, also die restlichen 10 Mal, wo ich gespielt habe oder so, ist auch diese Energie, diese Atmosphäre auf der Anlage, aber dann noch nach Manhattan zurückkommen und dort auch so ein bisschen das Leben leben, das ganze Energie aufsaugen, das sind so die wahren US Open, und das war mit vor 5 Jahren nicht zu vergleichen. Also es war natürlich ein absolut einmaliges Erlebnis und ist auch super für mich ausgegangen, aber wenn ich jetzt US Open schaue, dann verbinde ich das eigentlich mit den meisten anderen Jahren, wo ich auch wirklich dieses Abenteuer US Open so gelebt habe, wie sich's gehört, und das ist eben die Atmosphäre aufsaugen, in Manhattan sein und ja, diesen ganzen Mythos New York auch mitzuerleben.
Bist du vor Ort?
Nein, ich werde dieses Jahr nicht vor Ort sein.
Super, aber morgen auf jeden Fall nochmal hier.
Auf jeden Fall, ja.
Super, ich sage nochmal vielen Dank und alles Gute für morgen. Ja.
Danke.
Schön, mal wieder von Dominik Thiem zu hören.
Ja, man muss dazu sagen, dieses Interview hat, glaube ich, stattgefunden. Es war nach seinem Halbfinalmatch, ich glaube um 1:30 Uhr morgens, in der Lobby des Hotels, was unweit ist von diesem Event, weil es gibt natürlich keine irgendwie abgeriegelte Medien-Area oder sowas. Also das heißt, man musste sich oder konnte sich halt dann verabreden mit den Spielern dann in dem Hotel. Das war wahrscheinlich so die geschickteste Variante. Und ja, vielen Dank nochmal dafür, dass er dann auch um 12:30 da noch im Endeffekt ein paar Worte gefunden hat. Und ja, war natürlich super, ihn wieder zu treffen. Ich glaube, er hat riesen Spaß da gehabt an der Geschichte, wie alle Akteure, die dort teilgenommen haben. Und ja, ich glaube, wir werden ihn dann, wie er auch gesagt hat, in dem einen oder anderen Exhibition-Events in der Zukunft auf jeden Fall auch wiedersehen.
Dominik Thiem also im Interview mit Florian Heer, und den Sieger dieses Turniers, Richard Gasquet, der seine Rente genießt, das hört ihr hier.
Yeah, Richard, first of all, thanks for the time. It is a very special tournament here. It's a unique tournament. How would you describe playing on this court here in Luanco?
Yeah, it's unique. When you see where I came this afternoon again, I saw the water on the court, you know, it's something amazing, something very particular. And, you know, you can play sometimes stuff, you know, there are bounces, bad bounces, but most of the time you can play, and it's very fun, and I think people like it. You know, I came 2 years ago here, and I remember many, many players asked me, well, can you play on the sand? How is it? How you can move on this? But, you know, yeah, I was very surprised that you can play on it.
Do you think it would be also possible to do a tournament like this at another place?
No, I don't think so. I think only in Spain, only here in Luanco, you know, something very particular, very, very funny for the players. And as I said, the organization, everybody is very, very nice. But yeah, it's amazing to see the water on the court and coming back again. And yeah, it's something very, very unique, and I'm very happy to be part of it.
In the afternoon, you also had an experience with the Sidra. What could you take away from this? You had the Sidra session in the afternoon. I don't know if you joined it. Yeah, what could you take away from it?
Yeah, I know Sidra is popular in French, but not more in Brittany, you know. But yeah, I remember, yeah, it's a very popular alcohol. It's good to try it, not so much, but to try to one glass. It was funny, and the Sidra is very good. Yeah.
Do you know the area here? Have you had the time to experience a bit of Asturias?
No, not so much, but, you know, with a friend, we walk a bit, you know, close to the city, and yeah, it's amazing how many people on the beach. Yeah, the city is very, very beautiful, you know, very very nice, very special. So of course, yeah, I'm happy. And as I said, people are very kind, very nice. And that's why I came back here.
Finally, what are your plans for the next couple of months?
Just to enjoy a bit life, you know. I played many, many years. I'm going to Cincinnati, going to Toronto. So yeah, this summer in August, I have nothing incredible to do, just to play some golf, football, a bit of paddle, and it will be nice.
Thanks a lot. Enjoy it.
Take care. Take care.
Gasquet hat gesagt, dass er jetzt endlich mal wieder ein bisschen Golf spielen kann im August und dass er nicht in Toronto und Cincinnati abhängen muss.
Ja, das kann ich verstehen. Also wenn man, jetzt bin ja ich vier Turniere in 8 Tagen gereist, ne? Jetzt machen die Jungs das ganze Jahr über. Ja. Und gerade diese Langstreckengeschichten, ich glaube, da ist man schon froh, wenn man nicht immer über den großen Teich muss. Das sind, glaube ich, dann die Wochen, die am entspanntesten sind, wo man sagt, okay, da kann ich mal daheim bleiben, muss jetzt nicht nach Nordamerika fliegen, um dort bei einem Masters oder dann später auch bei den US Open teilzunehmen. Ja, und deshalb, Richard Gasquet, alles Gute, genieß die Zeit, du hast es dir verdient.
Absolut. Richard Gasquet ist der Turniersieger im Torneo Tennis Playa Luanco auf dem Strand, was nur gezeitenabhängig durchgeführt werden kann, wenn das Meer sich zurückgezogen hat und dann einen Sandplatz preisgibt. Das ist ein ganz fantastisches Turnier. Du warst allerdings auch vorher, wir wollten erstmal die großen Namen abarbeiten hier und da haben wir Dominic Thiem und Richard Gasquet nach vorne genommen. Du hast vorher, warst du allerdings in Bonn unterwegs und da haben wir ja den zweiten Teil dieses kleinen Sandplatz-Turniers gehabt in Deutschland beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen. Nach Hagen haben wir jetzt dann Bonn erlebt. Mit einem guten Turnier oder mit einer guten Besetzung. Botik van der Sandsrode war eigentlich an 1 gesetzt, musste dann noch rausziehen. Aber ansonsten waren alle da, die in irgendeiner Weise im Challenger-Tennis gerade auch hier und in Österreich so ein bisschen Rang und Rahmen haben. Joel Schwärzler war dabei, Juri Rodionov war dabei, die jungen deutschen Spieler waren dabei, zum Beispiel Diego de Dura etc. War ein richtig gutes, ein gut besetztes Turnier und sogar Dirk Nowitzki war da. Wo ist das Dirk Nowitzki-Interview, Florian?
Ja, ich glaube, für Dirk Nowitzki kam ich zu spät oder ich bin zu früh abgereist. Ich weiß gar nicht, wann er da war. Ich glaube, er war während der Qualifikation da. Da war ich noch in Hagen.
Genau.
Das heißt, in dem Fall war ich also tatsächlich zu spät und ja, Dirk Nowitzki, schauen wir mal. Der scheint sich ja des Öfteren inzwischen auf Tennisplätzen herumzutreiben. Ich habe ja auch irgendwo eine Info gesehen, der war auch in Mallorca, dort, wo die Mallorca Championships ausgetragen werden, in Santa Ponsa, auch dort war er. Also es ist noch nicht aller Tage Abend.
Vor 2 Jahren saß er vor mir in Australien bei Australian
Open. Jetzt muss ich dich fragen, wo ist das Dirk Nowitzki?
Ja, ich habe mich nicht getraut. Die NDR-Kollegin hat es damals gemacht, hat 2 Fragen gestellt. Ja. Ich habe mich nicht getraut.
Ja, also du warst ja schon wirklich dann quasi nah dran.
Ja, ich saß genau hinter ihm. Ach ja, ich hab's verpasst. Bin kein guter Journalist. Es hat auf jeden Fall Juri Rodionov dieses Turnier gewonnen. Und Juri Rodionov, da warst du so ein bisschen der gute Bote für dieses Turnier, weil du hast ihn nach der ersten Runde gegen Sumit Nagal getroffen. Da hatte er mit 7-6 und 6-3 gewonnen. Und nach diesem Match hast du mit ihm gesprochen und du endest das Turnier, vielleicht platzt ja hier der Knoten und der Knoten ist geplatzt. Das Interview mit Juri Rodionov, das hört ihr hier.
Ja, Juri, erstmal vielen Dank für die Zeit und Glückwunsch zum Erfolg. Ich glaube, gegen Sumit Nagal erste Runde beim Challenger mit einem Sieg zu starten, das ist etwas, womit man ganz gut leben kann. Erstmal vielen Dank für die Zeit. Gegen den Sumit zu spielen in der ersten Runde beim Challenger, das ist definitiv nicht das leichteste Los. Aber jeder Spieler, der hier im Turnier ist, der kann gut Tennis spielen und es kann gefährlich werden. Deswegen muss man einfach jedes Match 100% geben und hochkonzentriert sein. Und natürlich bin ich zufrieden. Nach der heutigen Partie, dass ich in der zweiten Runde bin und dann wahrscheinlich am Mittwoch die Chance habe, ins Viertelfinale zu kommen.
Was hat den Unterschied ausgemacht in dem Match?
Oh, im ersten Satz war es sehr, sehr knapp. Es hat beide Seiten gehen können. Der Sumit war zweimal mit Break vor und hat zweimal auf den Satz serviert, hat nicht zumachen können. Und dann im Tiebreak, glaube ich, hat er ein bisschen die Nerven verloren. Also der hat bei 5-6 hat einen Schläger gesagt und der hat mir ein bisschen das Zepter in die Hand gegeben und das habe ich dann gnadenlos einfach ausgenutzt, war dann im Tiebreak sofort 5-0 vorne und normalerweise nach einem 0-5 gibt es da kein Zurück und das habe ich dann 7-2 gewonnen und ich glaube, das hat ein bisschen den Unterschied gemacht und dann im zweiten Satz war auch noch Break vorne, aber ja, bei solchen Bedingungen, wo es so langsam ist, wo die Bälle schwer sind, macht der Aufschlag jetzt nicht so viel aus wie gewohnt und deswegen ist es einfach noch umso wichtiger, dass man einfach bei jedem Punkt 100% bei der Sache ist. wir haben schon gesagt, ein neues Turnier oder zumindest neues Gelände. Wie sind die Eindrücke?
Das ist sehr positiv, sehr positiv. Also der Staff ist sehr, sehr nett. Es gibt genügend Trainingsplätze. Das Hotel ist wirklich sehr, sehr gut. Für einen 75er Challenger ist es wirklich wirklich klasse. Und ja, ich fühle mich wohl. Ist auch nicht sehr weit entfernt. Die Anlage zum Hotel ist auch was Positives. Und sonst, ja, fühle ich mich hier sehr wohl.
Jetzt sind wir ein bisschen mehr als Halbzeit in der Saison. Wie fällt ein Zwischenfazit aus?
Relativ schlecht. Aber so ist halt der Sport. Man kann halt nicht immer erfolgreich sein. Derjenige wird erfolgreich sein, der halt jede Woche aufs Neue versucht, sein Bestes zu geben. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass es irgendwann mal funktioniert. Aber am Anfang vom Jahr war ich eigentlich guter Dinge. Aber dann habe ich einen grippalen Infekt gehabt, war dann 3 Wochen weg vom Fenster und dann habe ich Probleme gehabt, wieder zu meinem Spiel zu finden. Und die letzten paar Wochen, Monate kämpfe ich Woche für Woche einfach, um meine Form zu finden. Aber ja, wie gesagt, der Sport ist nicht einfach. Ich muss einfach dranbleiben und hoffen, dass sich die harte Arbeit auszahlt.
Wie gehst du das an, auch mit deinen Coaches? Woran arbeitet ihr? Wie seht ihr die Möglichkeiten, dass es dann vielleicht auch irgendwie da Klick machen kann?
Also die letzten Wochen habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Sehr viel technisch, ich glaube auch einfach zu viel. Also jetzt die letzten 2 Wochen habe ich dann auch gesagt, das ist einfach zu viel. Ich muss wieder rausgehen und auch Spaß haben, weil natürlich ist es mein Beruf, aber wenn man jeden Tag den Beruf ausübt und einfach keinen Spaß hat, dann wird es natürlich auf lange Sicht dann wirklich tough mental. Deswegen seit 2 Wochen circa versuche ich einfach auch ein bisschen Spaß, ein bisschen am Abend mal ins Restaurant zu gehen, irgendwas zu unternehmen, Golf zu spielen, noch ein bisschen ablenken und dann, wenn ich halt am Platz bin, dann 100% auf meinen Job fokussieren, aber jetzt nicht 24/7 einfach die ganze Zeit, funktioniert mein Rücken, funktioniert meine Vorhand, was mit meinem Aufschlacken, da kommt man halt in einen Strudel rein, der halt niemals aufhört.
Ist interessant, dass du sagst, weil es gibt ja im Moment ein paar Tennisspieler, die sich so ähnlich äußern und sagen, sie haben so ein bisschen mentalen Down. Kann man das auch irgendwie entgegnen?
Ich denke, da ist das Umfeld auch sehr wichtig, dass das Umfeld dich einfach auffängt und einfach weiß, wie man dich wieder auf Schiene bringt, weil natürlich, ich meine, im Endeffekt, am Schluss bist du derjenige, der die Entscheidung trifft, der die Matches gewinnen muss, aber diesen Beruf 365 Tage im Jahr auszuüben, ist nicht einfach. Natürlich, es hört sich schön an, überall hinzureisen, verschiedene Städte zu besuchen und so, aber man ist dort immer wegen der Arbeit und ab und zu gibt's halt Phasen, da wo man halt mental oder körperlich nicht auf der Höhe sind und dann ist halt, finde ich, das Support-Team extrem wichtig, um halt einfach dem Spieler den Rücken frei zu halten und den Rücken zu stärken.
Hat sich im Trainerstab irgendwas verändert oder wie ist da der aktuelle Stand?
Also ich bin jetzt die Woche das erste Mal wieder mit dem Richie Wade unterwegs. Mhm. Mit dem habe ich schon sicher seit sieben Jahren das erste Mal dann angefangen zu arbeiten. Und das letzte Turnier war, letzten Juni. Und dann haben wir uns ein Jahr quasi getrennt. Und diese Woche ist das erste Mal wieder der Richard Wade da. Und es macht mit ihm sehr viel Spaß und ist auch sehr produktiv. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jetzt hast du gerade das Reisen schon angesprochen. Du hast ein paar interessante Turniere in diesem Jahr gespielt tatsächlich. Du hast, weiß nicht, ob du in Nomea beispielsweise schon mal vorher warst, aber du hast auf jeden Fall dort gespielt. Was kannst du von diesem Turnier berichten, was, glaube ich, wahrscheinlich das weit entfernteste Tennisturnier überhaupt ist?
Ich muss ehrlich sagen, Nomea ist eines meiner Lieblingsturniere, weil das ist ein Urlaubsort und das Hotel ist unfassbar, ist direkt am Strand, das Wasser ist glasklar. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt, circa 26 Grad bis maximal 30 Grad. Und also mein Tag hat immer so angefangen, dass ich um 6 Uhr wach wurde, dann sofort zum Strand gegangen bin, mal eine Stunde mich in die Sonne gesetzt habe oder gelegen habe, dann eine halbe Stunde im Meer geschwommen habe, dann war ich ein bisschen im Gym, ein bisschen am Rad und dann habe ich gefrühstückt, dann bin ich nochmal schlafen gegangen. Und das jeden Tag und fürs erste Turnier im Jahr ist einfach wirklich, also ich hab das Turnier schon zum zweiten Mal gespielt und ich habe es dort geliebt. Natürlich, die Anreise ist halt richtig tough und auch besonders, wenn man nächste Woche dann die Australian Open spielen muss. Das hat mir dieses Jahr ein bisschen das Knack gebrochen, weil ich Semi gespielt habe und ich ja erst am Sonntag fliegen konnte und am Dienstag schon in Australien spielen musste. Aber trotzdem würde ich sagen, dass das Turnier einfach wirklich echt, echt gut ist.
Ich war in Kigali, ich glaube, wir haben uns nicht gesehen. Da war aber die...
Du warst gar nicht in Kigali, ah, okay, weil Österreicher Connection war ja dort, aber okay. Aber du warst auf jeden Fall in Kitzbühel, da müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen. Da hat ja auch Quali gespielt gegen Jan-Lennard Struff. Trotzdem immer noch so ein Highlight-Turnier, auch für dich im Kalender, im Jahr?
Ja, natürlich. Also es ist immer am schönsten, in der Heimat zu spielen. Kitzbühel und die Stadthalle, also in Wien, sind immer rot markiert in meinem Kalender. Ich bin immer bereit, das zu spielen. Und besonders Stadthalle, weil es halt Hartplatz ist und weil es halt mein präferierter Belag ist. Kitzbühel mit Höhenlage ist ab und zu tough für mich zu spielen, weil ich eher ein geraderes Spiel habe, mit weniger Spin, besonders auf der Rückhand. Aber trotzdem, also Kitzbühel ist ein unglaublicher Ort. Das Turnier ist unglaublich aufgebaut. Also was die Organisatoren, was die Direktoren dort veranstalten, jedes Jahr ist wirklich bemerkenswert und ich genieße es einfach jedes Jahr dort zu spielen.
Jetzt hast du schon gerade ein bisschen deinen Spielstil angeschnitten. Wie würdest du den denn überhaupt beschreiben, wenn du dich selbst charakterisieren müsstest auf dem Platz?
Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Es kommt auf den Tag drauf an. Ich schaue immer bei meinen Spielen, was funktioniert, was nicht und dann sage ich, okay, vielleicht heute spiele ich mal ein paar mehr Stops, weil von hinten wird es heute nichts. Oder vielleicht mal ein bisschen surfen wolle, weil. Aber ich glaube, ich bin ein sehr variantenreicher Spieler, der sehr viel, den Gegner sehr viel, sehr viele Probleme auftischen kann, sehr viele Fragezeichen, ihn sehr viel beschäftigen kann. Und ich glaube, mein größtes Ziel oder mein größtes Manko ist immer, die goldene Mitte zu finden. Ab und zu übersteuere ich, ab und zu werde ich dann zu ungestüm, ab und zu werde ich dann auch viel, tendenziell ein bisschen zu passiv und aber wenn ich dann die Mitte finde, dann kann ich richtig gut spielen.
Wenn du jetzt Stichwort Spaß vielleicht auch nochmal so eine Turnierwoche hier in Bonn verbringst, wie gestaltet ihr die Abende?
Wir sind am Samstag angekommen zum Mittag, dann haben wir dort 2 Stunden trainiert, dann am Abend waren wir wo waren wir essen? Am Freitag, genau, am Samstag sind wir angekommen, 2 Stunden trainiert und dann waren wir auf der Range hier in Bonn, also 10 Minuten entfernt, und haben eine Stunde ein paar Abschläge gemacht und dann haben wir dort gegessen. Dann gestern habe ich es nicht wollen, weil ich heute Matchtag habe und morgen wahrscheinlich wieder golfen, weil es halt hier also einige gute Golfclubs in der Nähe gibt und deswegen, ja, das muss man halt ausnutzen, weil wie gesagt, wenn man halt 24/7 auf der Anlage ist und das wird, also für mich persönlich jetzt irgendwann mal zu viel und das ist auch wichtig, mal abzuschalten und einfach auch das Leben zu genießen.
Tennis never stops ist ja oft so das Motto. Du hast auch Bundesliga gespielt in Österreich. Wie verlief das und vielleicht kannst du ein bisschen generell sagen, wie ist diese League Competition? Auf der einen Seite auch ein Zusatzstress vielleicht, ist es aber auch vielleicht eine Zusatzeinnahme. Es kann aber vielleicht manchmal helfen, vielleicht ein bisschen Confidence zu gewinnen, oder?
Ich habe in Österreich in der ersten Bundesliga gespielt, für den TC Straßburg und in Deutschland habe ich für den TC Schießgraben gespielt, in Augsburg in der Regionalliga. In Österreich habe ich, glaube ich, 4 Matches absolviert, in Deutschland 2. Habe insgesamt 4-1 gewonnen und 2-1 verloren, also eigentlich eine relativ gute Saison für mich. Und in Österreich haben wir im Playoff, im Semifinale, sind wir leider ausgeschieden mit 5-4, 4-5 und in Deutschland haben wir den Klassenerhalt geschafft. Wir hatten Ambitionen aufzusteigen, aber nach den ersten 2 Spieltagen, die wir verloren haben, war klar, dass es nicht funktionieren wird. Aber ja, natürlich ist es eine zusätzliche Einnahmequelle, die viele Spieler in Anspruch nehmen, weil sie es einfach müssen, weil sie sonst einfach nicht über die Runden kommen. Wenn man halt über den Sommer hinaus 20, 30, 40.000 Euro zusätzlich einnehmen kann, was bei einem Challenger einfach oft nicht möglich ist. Also man kann hier konstant, ich weiß jetzt nicht genau, was das Preisgeld ist, aber ich glaube, wenn man hier Semifinal spielt, haben wir circa 4.000. Und da muss man halt schon die ganze Woche hier sein. Also man reist meistens am Freitag und am Samstag an und dann muss man das Viertelfinale am Freitag gewinnen und am Samstag ist das Semifinale, dann ist man schon eine volle Woche da. Und man muss aber in der Woche halt Hotel zahlen, Trainer zahlen, also 4.000 pro Woche würde viel, ich würde sagen, für einen normalen arbeitenden Person würde es viel sein, aber für einen Tennisspieler ist es halt, ja, es reicht halt, um über die Runden zu kommen, weil wenn der Trainer halt pro Tag halt, weiß nicht, 200, 300, 400, 500 Euro kostet, dann kann man sich das selber ausrechnen. Und plus man muss noch Steuern zahlen, etc. Es kommen so viele Kosten, dass man, die überschlagen dich dann irgendwann und deswegen ist die Liga auch für viele Spieler einfach ein Muss. Deswegen spielen auch viele in Österreich, in Deutschland, Italien, Tschechien, Frankreich, um einfach irgendwie sich das Tennisleben zu finanzieren, wenn man außerhalb der Tennisbundesliga ist.
zum Abschluss ist es viel Bewegung drin in Deutschland. Wir haben viele junge Spieler inzwischen, die da draufkommen. Weiß nicht, ob ihr das so drauf schaut. Österreich nach Dominik Thiem tut sich aber auch viel. Wie würdest du im Moment gerade so diese deutschsprachige Tennislandschaft charakterisieren?
Ja, also in Deutschland ist auf jeden Fall viel im Umlauf. Also ich auch hier im Turnier, aber mein nächster Gegner, der Mike McKenzie. Ja. Ich habe mit ihm gestern trainiert und heute ein bisschen zugeschaut. Er spielt schon richtig, richtig gut. Also es wird auf jeden Fall ein sehr hartes Match. Dann natürlich den Engel, den Schönhaus und den Nils McDonalds, gegen den ich letzte Woche verloren habe. Das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Ich meine, der McDonalds, der hat French Open gewonnen gegen den Schönhaus, glaube ich, im Finale, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da sieht man, wie viel Talent in Deutschland ist. Und auch in Österreich haben wir den Schwärzler, der die Nummer 1 bei Junioren war. Und das ist natürlich interessant, als Außenstehender die zu beobachten und zu schauen, wo deren Reise hingeht. Und ich bin gespannt und wünsche denen auf jeden Fall viel Glück.
Also das heißt, ihr beobachtest oder du beobachtest das auch ein bisschen, was da so abgeht.
Natürlich, ja.
Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg und dass es dann auch möglichst bald hier Klick macht, vielleicht ja hier. Ja,
finde hoffentlich auch. Vielen Dank.
Dankeschön. Ein paar Erfolge haben die Österreicher in den letzten Wochen und Monaten schon gehabt. Ne? Philipp Misolic, Sebastian Ofner ist zurück, jetzt Juri Rodionov. So ein bisschen geht es wieder aufwärts im österreichischen Herrentennis.
Ja, ich weiß nicht, ich habe das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, wird das gar nicht so schwarz malen, sehe das eigentlich gar nicht so schlecht für Österreich, glaube ich, immer noch. Ja, noch sehr positiv im Herrentennis, dazu ja auch bei den Damen tut sich was. Da gab es, glaube ich, auch eine ganz erfolgreiche Woche in Amstetten, glaube ich,
beim ITF-Turnier. Ja, genau, die Tage das Finale erreicht. Mhm.
Genau, ja. Und ich glaube, es sind ja Kraus gewonnen, oder? Also war, glaube ich, ein rein österreichisches Finale dort. Zurück zu den Akteuren hier in Bonn oder eben zu Juri Rodionov. Das Besondere war natürlich, dass er in dem Interview ja trotz diesen Erstrundensieges gegen Sumit Nagal, was ja wirklich keine einfache Aufgabe ist. Also ich glaube, bei einem Challenger erste Runde Nagal zu spielen, das ist schon eine richtig große Herausforderung. Die hat er gut gemeistert. Hat im Interview auch gesagt, Nagal hat sich so ein bisschen selbst aus dem Spiel genommen, habt das auch sehen können, da er sehr viel selbst mit sich gehadert hat. Aber er klang ja wirklich nicht sehr positiv bezüglich seiner eigenen Stimmung, auch dass er zurzeit irgendwie keine wirkliche Lust auf das Tennis verspürt. Und dass er da natürlich jetzt da rausgeht und dieses Turnier gewinnt, das war, glaube ich, nach dieser ersten Runde wirklich nicht absehbar. Und so gesehen ist das natürlich eine richtig tolle Geschichte für Juri Rodionov, denn ich glaube, war sein 8. Titel insgesamt auf der Challenger Tour, hat letztes Jahr in Koblenz ja auch das Turnier gewonnen gehabt und ja, mal sehen, vielleicht ist das jetzt wirklich mal der Moment, wo jetzt eben dann dieses zweite halbe Jahr dann etwas besser für ihn verläuft und so, wie er sich eben auch tatsächlich vorstellt, denn mit der ersten Saisonhälfte war er wirklich nicht zufrieden.
Manchmal kommen solche Sachen aus heiterem Himmel. Wir haben die Geschichte mit Alexander Bublik erklärt und erzählt, dass der nach Indian Wells einfach keine Lust mehr hatte, dann auf einen Sauftrip nach Las Vegas gegangen ist und danach die Saison so richtig umgedreht hat. Juri Rodionov hat nicht so richtig viel Spaß an seinem Spiel gehabt und gewinnt hier das Turnier im Finale gegen Timo Feskatov hat er gewonnen und hat vorher dann auch schon Jamie McKenzie unter anderem besiegt. Und Jamie McKenzie ist einer der neuen Junioren, die jetzt so nachkommen. Und er ist so ein ganz kleines bisschen, also ich sag mal, einen halben Schritt hinter den anderen. Nils McDonald hat die French Open gewonnen. Max Schönhaus stand im Finale der French Open, war auch in Wimbledon richtig erfolgreich. Justin Engel hat den Sprung auf die Tour schon so gut wie geschafft, beziehungsweise jetzt auf der Challenger Tour wird nächste Woche bei den US Open in der Quali erstmals dabei sein. Diego de Dura hatte auch schon einen Erfolg auf der ATP-Tour. Und Jamie McKenzie ist so ein bisschen die Nummer 3 von den Junioren, die jetzt noch dabei sind, hinter Max Schönhaus und Nils McDonald. Und er war hier mit einer Wildcard angetreten. Und er hat in der ersten Runde Matheus Puccinelli de Almeida besiegt mit 6-0 und 6-4. Hat dann in der zweiten Runde gegen Juri Rodionov verloren mit 3-6, 4-6. Aber der junge Mann ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und hier ist ein Spieler aus der Kategorie You Heard Him Here First, Jamie McKenzie, im Interview mit Florian Heer für die Challenger Corner.
Ja, Jamie, erstmal vielen Dank und natürlich Glückwunsch. Ich glaube, so kann man eine Challenger-Tour-Karriere als erstes mal starten, oder? Ich glaube, du bist sehr zufrieden mit dem Match heute.
Ja, wie gesagt, sehr gutes Match. Ich bin zufrieden damit. Sehr, sehr gutes Debüt eigentlich. Im Hauptfeld letzte Woche in Hagen gespielt, auch nicht schlecht. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Win heute. Sehr gut gespielt, ein bisschen nervös am Ende, aber das gehört dazu.
Wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich immer noch das Schwerste, ein Match auszuservieren, oder? Waren ein paar Nerven mit dabei?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe sehr, sehr gut eigentlich jeden Aufschlagspiel. Ich habe kein Aufschlagspiel relativ immer durch, durchserviert zu 0-15 und dann einmal gab es ein paar Momente hier und da und dann auf einmal 5-3 spiele ich einen relativ schlechten Aufschlagspiel, das Spiel fängt dann ein bisschen besser zu spielen bei 5-4, boah, das war ein wahnsinniges Aufschlagspiel, einer der, den werde ich für lange Zeit merken auf jeden Fall.
Du bist ein unglaublich erfolgreicher Junior, immer noch. Was würdest du sagen, sind so die zwei, drei größten Herausforderungen, die man hat auf dem Seniors-Level?
Ich meine, die sind alle älter, die haben mehr Erfahrung und generell, wenn die die sind physisch viel besser als viele, die mental, die wissen, was sie machen in diese wichtigen Momenten, die fighten halt bis zum Ende haben. Das habe ich heute auf jeden Fall gemerkt. Und dann, ja, also die machen es halt für sich ja hart, also für dich hart. Und wenn die auch nicht gut spielen, dann finden die irgendwie einen Weg. Die holen den Ball da raus, dann machen die es eklig, kommen zum Netz, ändern was. Viele Juniors machen einfach genau das Gleiche. Ich probiere den A-Game zu spielen, obwohl das nicht funktioniert. Das würde ich sagen, der relativ schwersten ist bei den Senioren.
Jetzt bist du für viele noch relativ unbekannt. Der Name ist natürlich nicht deutsch. Kannst du denn mal ganz kurz skizzieren, was dein Background ist?
Ja, ich komme ursprünglich aus Neuseeland, bin mit 12 nach Deutschland hingezogen, komme aus Auckland. Und ja, ich wohne ja in Düsseldorf. Mit Papa bin ich hier hingezogen mit 12 an meinem Geburtstag. Und seit dann, sind wir in Deutschland und wir lieben es. Also ist echt gut. Wir fühlen uns willkommen hier im Land und vor allem mit den ganzen Jungs. Ich habe sehr, sehr gute Freunde hier und die haben mich auch heute geholfen.
Das heißt, das Tennisspielen hast du aber eigentlich in Neuseeland erlernt. Glaube ich, dort auch sehr gut gewesen in den jeweiligen Altersklassen schon. Hat es auch eine Rolle mitgespielt, den Sprung nach Europa zu unternehmen?
Ja, genau. Ich meine, Neuseeland, Australien sind halt Inseln, die sind relativ große Inseln, aber generell, man spielt ja gegen die gleichen Typen die ganze Zeit. Tennis ist ja nicht das Nationalsport in Neuseeland oder Australien. Deshalb gibt es ja relativ wenig, die sehr, sehr gutes Level spielen und wollen auch Profi. Und dann spielst du halt gegen die gleichen drei Jungs die ganze Zeit. Und dann haben wir entschieden, ich habe eine Tour nach Europa gemacht, habe ein paar Tennis Europe gespielt und seitdem haben wir gedacht, okay, wenn wir das wirklich wollen, müssen wir hier sein in Europa und wir verfolgen den Traum und wenn wir das wirklich wollen, dann machen wir das und Mama hat damit auch geholfen, mit 12 ist ja auch nicht leicht, mich nach Europa zu schicken, ohne mich zu sehen und dann kam Corona auf jeden Fall, das war dann auch schwierig, habe Mama nicht gesehen seit 3 Jahren, also für 3 Jahren, aber das hat alles eine Rolle gespielt, es hat mich härter gemacht und Tennis ist dann relativ leicht gewesen durch das alles.
Ja. Was war vielleicht so der größte Kulturschock, als du nach Europa gekommen bist?
Ja, ein bisschen Kulturschock. Ich bin sowieso ein Strandjunge. Ich bin immer auf Training fertig geworden, sofort an den Strand gegangen, komme nach Deutschland im Winter und ich friere mir den Arsch auf. Also, genau, also ja, ein bisschen Kulturschock hier und da. Aber wie gesagt, wir lieben es in Deutschland, vor allem ich, Papa mag es auch. Und ja, genau, wir sind sehr zufrieden hier.
Jetzt hast du auf den Juniorenebene, ich glaube, jetzt auch gerade Wimbledon zum ersten Mal gespielt. War, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung. Jetzt, glaube ich, jetzt gilt es vielleicht auch noch, den Career Slam zu vollenden mit den US Open, oder?
Genau. Ich meine, das waren die ersten 3 Grand Slams, die ich gespielt habe. Australien, Roland Garros und Wimbledon. In September, und also Ende August, kommt US Open und den spiele ich ja auch. Hoffentlich kann ich da ein großes Run machen. Ich habe ein bisschen Pech mit den Auslösungen die letzten paar Malen gehabt, gegen der gleichen Junge in alle 3 Slams verloren, aber war auch knapp dran, aber sehr, sehr gute Erfahrung immer da, auch wenn man raus ist, man sieht die Profis, man sieht alles, was sie machen, wie sie sich vorbereiten, essen und generell, ich meine, auch wenn ich da nicht spielen würde und einfach da drinnen sein dürfte, ist eine Ehrung, also generell, ich bin sehr zufrieden mit dem Tennis momentan und ja.
Welche Profis machen denn den größten Eindruck auf dich?
Ich meine, Zverev auf jeden Fall, was er da alles macht. Und Struffi, die beiden sehen wir oft, weil die reden mit uns. Aber Shelton und die ganze Amis, die sind auch relativ nett. Die erzählen ein bisschen von, was der große Schritt war von Jugend auf Herren. Und das hilft auf jeden Fall. Ich war in Auckland der Trainings-, also Hittingspartner für Shelton. Und der hat mich da viel, viel beigebracht. Viel erklärt, wie es da läuft und wie er es so schnell gemacht hat, den Schritt zu machen. Und hoffentlich kann ich das auch umsetzen.
wenn du deinen eigenen Spielstil beschreiben müsstest, wie wird das aussehen?
Also aggressive Baseliner würde ich sagen. Ich muss noch, ich benutze halt viele mit der Vorhand. Ich probiere da zu diktieren. Rückhand halte ich da solid lang und bis ich der Vorhand nutzen kann, ich mache nicht unbedingt so viel mit der Rückhand, aber ich halte es lang genug, dass der andere auch nicht so viel machen kann. Und dann, wie gesagt, ich gehe mit der Vorhand, ich nutze ein bisschen Stopp hier und da. Guter Aufschlag, finde ich. Und ja, muss noch natürlich viel drauf arbeiten. Netzspiel, das habe ich ja heute gelernt, dass ein paar Bälle zurückgekommen sind, die normalerweise in Jugend nicht zurückkommen. Mhm. Und vor allem im letzten Spiel, wenn man nervös ist, muss man einfach da mutig weiterspielen, anstatt nur den Ball rum zu bewegen und da wirklich drauf gehen.
Wenn du off the court bist, was sind deine Hobbys? Mit was beschäftigst du dich?
Hobbys auf jeden Fall. Ich mag Golf spielen. Mit Freunden. Ich habe nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Ich trainiere zweimal am Tag. Ich habe noch Schule. Aber ja, Golf, ich spiele mich in Xbox und solche Sachen mit Freunden, auch aus Tennis. Ich mach was mit meinen Freunden manchmal.
Wenn jetzt ein großes Ziel noch dir verwirklichen wird, ist, was ist der große Traum?
Großes Traum ist dabei, bei den Profis, die Slams alle zu spielen. Natürlich alle sagen Nummer eins. Aber ich meine, ich will da unbedingt ein langes Karriere ganz oben haben, in die Top 50, das wäre unglaublich.
Super, sage ich erstmal vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ich gebe es zu, ich schaue Jamie McKenzie gerne beim Tennisspielen zu, weil er einen unglaublichen Bums in der Vorhand hat und insgesamt ein sehr kraftvolles Spiel hat.
Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja ihn auch zum ersten Mal tatsächlich live gesehen, habe ihn bisher auch noch nie getroffen gehabt und habe diese Erstrundenbegegnung gesehen, die war gegen weiß gar nicht mehr, gegen wen sie gelaufen ist. Lass mich nochmal kurz überlegen. Egal, auf jeden Fall, ich kann das nur bestätigen, was du gerade gesagt hattest, dass es wirklich eine sehr imposante Vorhand vor allem war und dass da richtig Zug im Schläger ist und das damit konnte er dieses Match auch wirklich ja richtig diktieren. Es war gegen Matthias Puccinelli, du hast das auch gesagt gehabt, sorry, gerade auf dem Schlauch gestanden, dann gegen Juri Rodionov ja verloren gehabt und 6-0, 6-4, das hätte auch ganz schnell 6-0, 6-2, 6-0, 6-1 ausgehen können, dieses Match, da war am Ende ein bisschen shaky, dann noch beim Surf, wie das halt manchmal so ist, zum Ausservieren, aber insgesamt sehr beeindruckend, was er dort eben auch gezeigt hat und er hat ja auch eine Website, The Red Rocket und so ungefähr ist er mir eigentlich auch auf dem Platz vorgekommen und ja, bin sehr gespannt. Ich kann leider keine wirklichen Vergleiche ziehen zu den anderen Junioren, weil ich die tatsächlich auch noch nicht live dort erlebt habe und zumindest auch nicht mal ein paar Matches mehr da eben vor Ort anschauen konnte, aber das war mein erster Eindruck von ihm und ja, für mich war das doch sehr beeindruckend und ich glaube, da können wir noch einiges von ihm erwarten.
Was ich ganz interessant fand, war seine Zielsetzung. Er hat gesagt, ja, Nummer 1 möchte natürlich jeder werden, aber ich will das ein bisschen realistischer einschätzen, Top 50, ich möchte die ganzen Slams spielen etc. Das fand ich schon eine relativ gesunde Einstellung jetzt erstmal. Natürlich wird der Junge Ehrgeiz haben noch und nöcher, sonst kommt man dann auch nicht bei den Junioren in die Weltspitze, aber trotzdem fand ich das jetzt erstmal ziemlich cool. Also erstmal so ein bisschen auf dem Boden bleiben.
Ja, finde ich aber auch irgendwo richtig. Also ich glaube, so die Sache zu sagen, ich möchte Nummer 1 werden, das kann man so als großen Traum, als Vision vielleicht betrachten. Aber wenn es um Ziele geht, Ziele sollen ja in der Regel immer realistisch sein. Ne? Sonst macht es ja auch nicht wirklich Sinn. Und das kann nun mal nicht jeder Nummer 1 werden im Herrentennis. Dafür hatten wir zu wenige Nummer 1en in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man ganz klar sagen. Ja. Aber deshalb ist das vernünftig, ja, absolut. Absolut, ist aber auch richtig und er war ein Top 20 Junior, das heißt die Voraussetzungen sind alle da und jetzt gilt es sich eben dann auf dem Herrentennis zu etablieren und ja, mal schauen, wie weit der Weg dann noch nach vorne gehen wird, dass es natürlich schon eine andere Nummer ist als im Juniorentennis, das hat er auch schon festgestellt, man muss sagen, er hat ja tatsächlich erst, glaube ich, 3, 4 Events überhaupt auf dem Pro-Circuit gespielt, genau. Hat in Hagen ja auch gespielt, da in der ersten Runde relativ knapp verloren. Jetzt dieser souveräne Sieg gegen Matthäus Puccinelli. Also der wird jetzt, fängt ja gerade erst an, ne? Und deshalb stehen da natürlich noch viele Fragezeichen dahinter. Aber ich glaube, vom Potenzial, das er da hat, alleine schon mal durch diese Schlagkraft, die er damit einbringt, wenn er das dann natürlich eben auch schafft, noch gezielt und bewusst einzusetzen, dann sehe ich da schon, dass es in diese Richtung geht, was er sich eben auch selber vorstellt.
Jamie McKenzie, die Eltern kommen aus Neuseeland. Vater war, ist Tennistrainer in Düsseldorf und da hat er dann auch natürlich gespielt und ist jetzt für den DTB am Start, also spielt auch für den DTB. Jamie McKenzie. Kommen wir zu einem anderen Spieler noch, der auch im Draw vertreten war, der zu den topgesetzten Spielern gehörte. Das war Elmar Möller aus Dänemark. Und das dänische Tennis erlebt so im Moment ein kleines bisschen eine Renaissance. Holger Rune ja schon länger. August Holmgren hat in den letzten Wochen und Monaten sehr gutes Tennis gespielt. Und Elmar Möller hat auch gutes Tennis gespielt. Hat hier die zweite Runde erreicht, hat dort sehr überraschend gegen Janaki Milev aus Bulgarien verloren. Aber nach seinem Erstrundensieg gegen Gonzalo Villanueva stand auch er zum Interview bereit. Das Interview hört ihr hier.
Well, so first of all, congratulations, good start into the tournament. What was the key in this match today?
Yeah, I think it was a tough match. He played really well in the first set. He had 5-4 serving, so yeah, could have gone either way. First set, but I feel like I managed to find my game more in like the important moments when I was down the score. Yeah, so overall, I'm just happy and think I played well when I went to my shots and played aggressive.
A new tournament, a new venue. What are your impressions?
Yeah, I've only been here a few days, but the venue is super nice. Yeah, it's a super nice club. A lot of food options, a lot of good players here, so it's a nice tournament. Yeah, so overall, I'll need a few more days to maybe give a better recommend or a better statement about the venue so far. But so far, it's been really great. Yeah.
It's August, it's more half of the season is over. When you have a look back at the first month of this year, how would you rate it?
Yeah, I think I've overall had a good season. There's been some ups and downs, but I think overall I'm happy with the way I've played. Still a lot of things I feel like I can improve for the rest of the season, so... Yeah, so that's always great and fun, and a lot of new challenges and opportunities come.
If you have to pick a couple of highlights, what would you choose?
From this year?
Yeah.
Yeah. sorry, I have a B.
Yeah.
Okay. I would say definitely Davis Cup at home was a big experience. Uh-huh. And then winning some challenges has definitely been nice in playing the slams. So overall, there's been a lot of big experiences for me this year. And yeah, I'm just super excited to see what the rest of the season has.
Talking about the slams, you played your first time main draw at Roland Garros as well as at Wimbledon, which is special because it's another venue. How would you describe the experiences over there?
Yeah, it's definitely different. It's so fun. It's big. So it's always something you dream about, is getting to play the slams, and especially in the main draws. So obviously it's been great experience, and I hope I can use that for the next time I'm going there.
When you have to describe your own game style,
yeah.
What would you say?
Oh, that's tough. I think when I play well, I play aggressive. I go for my shots. I like to play fast and use some angles and stuff. So that's my game when I play well.
About your practice situation, where are you based right now?
Yeah, I'm based in Copenhagen with my national and club coach there, and so I have like a Frederik Nielsen, who's like our national coach and my club coach, and then we have another travel coach for the federation. Based in Copenhagen.
How would you describe the current situation tennis-wise in Denmark right now? There are a couple of young players led by you who are coming up from Denmark.
Yeah, I think the Danish tennis is doing really well. It's so nice to see, both on the men's side and also on the women. We have Clara, who's doing super well. She just beat Iga, like not yesterday, but the day before, I think. She's doing super well. And then we have a lot of guys, Holger obviously, and August, who just did well, and we have a good doubles player who's here also, Johannes Ingelsen. So, and there's a lot of good Danish players, so it's nice to see that we're evolving and doing good. So hopefully we can just push it further.
Are you missing some home tournaments?
Obviously it would be nice. I know it's a challenge to get the tournaments, but I think everybody would love it. I mean, there's nothing better than playing your home country.
When you're off the court, what are your hobbies? How do you spend a tournament week like this year off the court?
I don't know. I think I just chill. I don't know. Go to nice restaurants, relax. You know, you spend a lot of energy on the matches and stuff, so there's not so much left. I try to get better at like seeing the cities when I'm at, but it can be tough sometimes if you have like long matches to push yourself to get out of bed and stuff.
But when you're at home, do you follow some other sports? Do you have a favorite football club, anything like this?
I think I'm pretty boring, to be honest. I think I just like to hang out with my friends and family, and I guess that's my hobbies. I don't have anything better, sorry.
That's all okay. Thanks a lot and all the
Thank
best.
Thank you so much. Nice to meet you.
Cheers.
Ja, August Holmgrens Erfolge in Wimbledon, die waren natürlich auch nicht unbeobachtet geblieben. Und Elmar Möller schickt sich an. Er ist im Moment, glaube ich, noch die Nummer 2 im dänischen Tennis, weil ich glaube, August Holmgren, das musste er erstmal beweisen. Ich glaube, Elmar Möller hat so ein bisschen den organischeren Aufstieg in der Weltrangliste erlebt. Ist jedenfalls mein Eindruck.
Ja, das kam so ein bisschen out of the blue, oder? Bei Herrn Holmgren, das war vor allem Wimbledon natürlich auch sehr beeindruckend, was er dort gezeigt hat. Also das, was, wenn es um die Kontinuität geht, dann glaube ich tatsächlich, ist Elmar Möller der dort kontinuierlicheren Weg eben gegangen ist. 22 Jahre alt, der ja in den Top 100 kratzt. Mit dem Ergebnis in Bonn wird er natürlich nicht zufrieden sein, obwohl der Bulgare, der hat da für einige Furore gesorgt, der kam aus der Qualifikation, der damit richtig viel Kampfgeist da unterwegs gewesen. Aber er hat natürlich jetzt auch so die ersten Erfahrungen auf der ATP-Tour erfahren dürfen, war in Borstadt am Start, war in Umag am Start. Das heißt, er ist jetzt auf dem Sprung dahin, dann eben auch bei diesen größeren Turnieren dann antreten zu können. Hat in Yashi seinen letzten Challenger-Erfolg gefeiert. Ich habe ihn in Wimbledon gesehen gegen Francis Tiafoe, was natürlich kein wirklich repräsentatives Match gewesen ist, wo er dann in 3 Sätzen verloren hat. Aber auf Gras für ihn, weiß nicht, war glaube ich dann auch sein allererstes Match auf Gras. Ich glaube, es war sogar Emma Möller, war der einzige Spieler, der das allererste Mal auf Gras gespielt hat in Wimbledon, in diesem Draw, der da unterwegs war. Also das ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, aber das sind jetzt die Erfahrungen, die er sammelt. Und jetzt geht es eben darum, diesen nächsten Schritt da vollziehen. Die Challenger-Ebene, die hat er eingeloggt, das würde ich sagen, auf jeden Fall. Da war er inzwischen sehr erfolgreich. Und jetzt geht es eben auf die nächste Hürde. Und das am Anfang, dass man sich da natürlich auch noch ein bisschen schwer tut, ist auch ganz normal. Aber er spielt eine hervorragende Saison, hat neben Miyagi auch Oeiras dieses Jahr gewonnen. Also 2 der 3 Challenger-Erfolge, die er bereits gefeiert hat, kamen in diesem Jahr. Und ich glaube, dementsprechend kann er auch zufrieden sein bisher mit seiner Saison. Und mal sehen, wie das jetzt dann eben in der zweiten Saisonhälfte weitergeht, wenn er dann wahrscheinlich eben auch einige der noch größeren Turniere dann auch spielen wird.
Also, Elmar Möller hier im Interview in Bonn. Das Turnier hat Juri Rodionow gewonnen. Und da du erst die Weltstars am Strand erlebt hast, dann die kommenden Weltstars in Bonn beim Challenger, musstest du dich nochmal so richtig auf das grundlegende Tennis zurückziehen, oder? Nach Tauste zum 25.000 ITF-Turnier bist du gefahren.
Ja, jetzt klingt so ein bisschen, als wäre ich in Luanco gewesen, von Luanco nach Bonn.
Nein.
Nach Tauste.
Aber war Luanco vor Tauste oder nach Tauste?
Das war natürlich im Anschluss. Also ich war zuerst in Bonn, war in Bonn 2 Tage und bin von Bonn dann nach Spanien gegangen und habe dann Luanco mit Tauste dann verbunden. Genau, was eben ja auch ein kleines Dörfchen ist, kann man sagen, in Aragon in dem Fall, also in Aragonien, sagt man ja auf Deutsch, was im relativen Nordosten Spaniens liegt. Und in der Provinz dort, Saragossa ist die nächste größere Stadt, wo dieses Turnier ausgetragen wurde. Ein Hartplatz-Event. Es gibt inzwischen ja auch einige Hartplatz-Turniere, die in Spanien in dieser Zeit im August ausgetragen werden. Waren 25.000er mit Hospitality. Kommt im Interview danach auch nochmal raus, unsere Besonderheit war, wie ich mich auch mal gefragt habe, wie machen die ITF-Turniere ihre Hospitality? Und man hat es in Tauste anscheinend recht gut gelöst, indem also die Spieler alle bei Gastfamilien untergebracht waren. Also die haben also im Endeffekt, die Turnierorganisatoren haben also Gastfamilien oder Familien gesucht, denen sie vertraut haben. Und dort sind also alle diese Spieler dann untergekommen. Und es waren auch, mit denen ich alle gesprochen habe, die waren alle begeistert und gesagt, das war so lieb, dass wir bei diesen Familien bleiben konnten, haben sich dort also wirklich Teil dieser Familie gefühlt. Und es gab nur positive Stimmen von diesem Event und das auch gleich vorweg. Super organisiert, war richtig schöne Anlage. Natürlich ist das Ganze in the middle of nowhere Und wer ja auch in Spanien im August mal unterwegs war, der weiß auch, da ist in der Regel auch nicht viel los, weil da sind die Spanier alle auch irgendwie im Urlaub, die meisten Geschäfte sind zu. Also es wirkt schon wirklich auch ein bisschen wie so ein Ghost Town. Und dann dieses kleine Turnier mittendrin, was aber super aufgebaut war mit tollem Catering, mit eigenem Programmmagazin, mit einem Feuerwerk, das was dann tatsächlich am Ende dieses Turniers da abgehalten wurde und abgefeuert wurde. Das war eine richtig, richtig tolle Angelegenheit, wie ich fand. Und auch die Spieler waren begeistert. Und das war eine sehr positive Überraschung, muss ich sagen.
Und da hast du den Finalisten gesprochen. Und auch das ist ein Interview, you heard him here first. Das ist nämlich Pavel Lagutin gewesen. Der hat sich durch dieses Finale, das er erreicht hat, das er dann im Finale gegen Sergio Callejon verloren hat, hat er sich zum ersten Mal in seiner Karriere unter die Top 1000 gespielt. 20-jähriger Russe Pavel Lagutin. Und das Interview, das hört ihr hier.
So, congratulations, first of all. Was a big match out there. What was the key to success today?
Thank you very much, first of all. Yeah, I never played with so many people, I think, watching Futures quarterfinals. The atmosphere here is unbelievable. And I think the key was the mental strength and believing in myself every point, every time, even when I was breakdown. And I think that's the key throughout all this year for all my wins.
You already pointed it out. The tournament seems to be pretty special, playing under the lights. What about the conditions here in general?
I think this is the best organized tournament I've been to yet. I love that they put us all the matches at night today because it was 38 degrees heat, which didn't happen in the last 25K I played in Spain. They put me not before 1 p.m. and I got heat stroke in first set. I think they care about the players. First, before coming here, I thought it was a really small town with like 7,000 people living here. No stuff to get here, but then I've heard some good reviews about the tournament and they took care of me like I'm part of the family, and I think all the players besides me.
Can you tell us a bit about you? Where did you start to play tennis? Where are you based now? A bit of your history.
Yeah. Well, I was born in Siberia, north part of Russia. I started playing in Rostov-on-Don, which is when I was 4 years old. It's a small city in Russia. Then I moved to Moscow when I turned 9, and I started practicing in Spain, Mallorca. When I turned 12, I completely moved. I was at Global Tennis Team by Geoffrey Porta. Till the age of 18, I had some tough year of last year of juniors. I had some injuries. I actually had quit tennis, and last year I was giving tennis lessons, and I started practicing again December 2024, and it's been an incredible year for now, this 2025 for me.
But when you had these injuries, did you have a plan B?
I started studying tourism in Mallorca in the university, and I was just coaching. Really didn't even think that in 6-7 months I would get to be in semifinals of a 25K. But just, I guess, working hard, people around me believing in me and me believing in me made it here.
So it means that you're still based in Mallorca, right?
Yeah, I'm in Mallorca now. I started practicing at the academy called Unity Tennis in Mallorca since December 2024, and they've been doing a great job for me. And I think it's just the trust in between of us and makes the key to success.
Mallorca is pretty famous in terms of tennis players.
Mallorca has really high tennis level, especially now with the Rafael Academy, with many people coming there. There are actually plenty of academies, plenty of players, different age. And I guess the competition there, even the national tournaments, makes you become better and better. It's very competitive.
When you have this international background and when you're now on court, do you think in Russian or do you think in Spanish? How does it work?
I actually think I've been living in Spain for 8 years, but before I was coming weeks, months, spending time in Spain. So I think for now, especially with the Spanish crown for me, I was thinking in Spanish during all match. When I speak with my family, I speak in Russian, so I do think in Russian, but I think I do speak in Spanish when I'm at this atmosphere. And I was surprised the crowd was so much with me and very thankful for it.
What do you really like about Spain?
I mean, I think everything, especially living in Mallorca, summer season is unbelievable. It's the beach, the weather, maybe a bit too hot in summer, but I don't complain. It's like 20, 25 degrees in winter. We can play outside throughout all the year. The people are really nice. The food is amazing. Yeah, I don't know what else to say. Everything's good.
I was trying to check it, but I think this has only been your seventh ITF tournament. You already told a bit about your journey.
Maybe sixth or seventh around there, yeah. Because I've been also playing some UTRs events this year. So I can get, I don't have any sponsors, so to get financial support by myself, I was lucky I won three of the UDR events. So I got that money to be able to travel. It's really nice here that the tournament provided hospitality in family houses. They're really nice. I got so lucky. I'm in two-floor townhouse with a really nice family. And I think it's the only or maybe one more tournament with hospitality in Spain throughout all the year, which really helps, really helps.
So that means that you're all within some of the houses with the local families, right?
Yeah, local families that the club members have trust in. Mm-hmm. It's really nice families with nice houses. They treat us unbelievable. They give us food. I haven't spent a cent on everything this week.
What can you tell us about the UTRs use?
Yeah, so I think quite many people my age were starting and don't have sponsors play the UTR events because they pay good prize money. Even for not winning a match, I think you get around 400 euros, which is much better than in 15Ks, and it's easier. So my plan for this year was combining these UTR events with 25Ks, with some national tournaments, which helps. I got some offers from USA also, from the colleges. I have many friends who went there, which also pay good money, but I believed in myself trying to become pro, and me and my team decided to me to stay in Spain and keep with this plan.
When you're off the court, what are your hobbies?
My hobbies, I think, I live in Mallorca, so I love going to the beach, hanging out with friends in my free time, even though this year I don't have that much, practicing as much as I can, but rest is also very important. I love cooking at my free time on the weekends. Whenever I have time, I love cooking something nice in my apartment. I love watching other sports. I love football, playing some football matches with friends when I'm able to. Yeah.
So, do you have a favorite club?
I'm a fan of Barcelona, yeah. Not crazy fan for any club, but I just love the sport. But I cheer for Barcelona.
And talking about cooking, do you have a signature dish?
Signature dish, maybe pasta ragu bianco. It's Italian dish. I love Italian food. Asian food also, but it's more difficult and complicated to cook. So I usually go for some nice pasta with different recipes.
On the court, how would you describe your own game style?
My game style? I think I just try to be as much uncomfortable for the opponent. I think I'm lucky I can permit myself to have different game styles. I can play aggressive, I can play defensive, I can run, I'm fast, I can keep the ball in the game. I'm very energetic. I think you could see I love playing with the crowd, especially when they're with me. I love to cheer myself up. If in three words, I would say energetic, positive, and fighter.
And now into your first semis. What does it mean?
It means I got to prepare the best I can. Go there. Don't think that it is a semifinal, just another match. Because if you start thinking semifinal, if I win, I get this much money, I get this much points. It's really easy to get tight. So I think just thinking, focusing on every point, bringing the best out of me, no pressure, just giving it all on court.
Perfect. Wish you all the best.
Thank you very much. You too.
Auch ein kleiner Meilenstein, die Top 1000 zu erreichen.
Ja, da fand ich den Weg so interessant, ne? Weil er einfach wirklich aus dem eisigen Sibirien nach Mallorca kam und dort eben angefangen hat zu trainieren ab und an, seine Karriere aber eigentlich ja schon beendet hatte, schon angefangen hat, Tourismus zu studieren und Trainerstunden zu geben und dann nochmal aber irgendwie den Weg auf die Profitour gefunden hat und jetzt bei diesem Turnier ist also wirklich ja so ein, auch wieder so ein Moment gewesen war anscheinend, wo es wirklich Klick gemacht hat und das fand ich so eine interessante Reise und der hat sich richtig darüber gefreut und hat das gemerkt, der hat nur so gesprüht vor Emotionen, dass er in dieses Finale da gekommen ist, was für ihn natürlich ein Riesending war und ich muss auch sagen, hatte ein sehr, sehr interessantes Spiel, was eben auch sehr, ja, powerful war. Er immer wieder versucht, nah an der Grundlinie zu stehen, da wirklich Druck auszuüben. Da gibt's noch viel zu verbessern, ganz klar. Aber ich glaube, der Junge hatte auch ein ganz großes Potenzial, ist ja auch erst 20 Jahre alt. Na, ob der jetzt in die Top 50 kommen wird, das weiß ich nicht. Glaube ich wahrscheinlich eher nicht. Aber dass dort der Weg auch noch weiter nach oben geht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich fand, wie gesagt, einfach diese Reise von ihm so interessant. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten.
Ja, und das war Paul Lagutin. Und das Finale verlor er in 3 Sätzen gegen Sergio Callejon. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Hast du jetzt Pause während der US Open?
Ach, wer hat schon Pause, Andreas? Tennis never stops, oder? Es bleibt dabei. Nein, natürlich nicht. Während der US Open bin ich natürlich auch dabei, die US Open zu verfolgen und werde aber selbst auch noch unterwegs sein. Es geht zurück nach Spanien. Es geht jetzt erstmal wieder zurück nach Asturien tatsächlich. Ich werde das älteste internationale Tennisturnier in Spanien besuchen, nämlich das findet in Oviedo statt, ein ITF-Turnier. Da werde ich vor Ort sein. Und dann traditionell zweite Woche US Open ist ja Copa Sevilla-Zeit. Und
natürlich.
Dort werde ich.
Aber nicht mehr gelber Sand.
Nein, kein gelber Sand mehr. Ich war ja da, wir waren ja da, wir haben berichtet vom letzten, letzten Albero-Jahr.
Ja.
Und jetzt komme ich quasi zurück mit den ersten roten, normalen Eindrücken. Schauen wir mal.
Ach, es ist ein Jammer. Es ist jammerschade.
Ja.
Auf jeden Fall werden wir dann darüber natürlich in der neuesten Challenger Corner berichten. Wir werden hier an diesem Montag bzw. am Dienstag gibt es den neuen Podcast von Chip in Charge und dann, wie ihr es gewohnt seid, möglichst oder so täglich wie möglich dann die Berichterstattung über die US Open. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, auch mit Philipp etc., dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt Chip in Charge bei Instagram und Blue Sky und folgt auf jeden Fall TennistourTalk.com auch auf Instagram, auch auf Blue Sky und auch auf Twitter. Und TennistourTalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip in Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.